Aus der Stille in den Klang. Der Podcast von Aktion Kindertraum. Wir unterstützen ein Projekt von gehörlosen Kindern, die Geige und Klavier spielen lernen. Durch eine elektronische Prothese im Ohr, einem Cochlea-Implantat, bekommen Gehörlose einen Zugang zur Welt des Hörens. In diesem Podcast geht es um diese Kinder und wie Musik ihnen helfen soll, sich besser in der Welt des Hörens zurechtzufinden.
Mein Name ist Ina Tenz, ich begleite für Aktion Kindertraum dieses Projekt und heute treffe ich mich mit Elena Kondraschowa. Elena ist Musikpädagogin und sie ist maßgeblich beteiligt an diesem Projekt, wenn nicht sogar eine der Hauptfiguren. Sie wird die gehörlosen Kinder musikalisch betreuen und ausbilden. Elena stammt aus Moskau und hat ihre Liebe zur Musik bereits in ihrer Kindheit entdeckt. Und außerdem hat sie eine jüngere Schwester, die im Kindesalter fast vollständig ertaubt ist. Bevor wir zu dir, liebe Elena, und deinem Leben kommen und auch deiner Motivation für Musik und für dieses Projekt, eine kurze Frage vorab. Wie war der Start von Aus der Stille in den Klang?
Wir haben jetzt unser Projekt angefangen. Ich habe gehofft, dass Kinder, welche noch nie was mit Musik zu tun gehabt haben, dass sie sich zur Musik interessieren. Und als ich Geige gebracht habe, das war so richtig meine Hoffnung, dass ein oder andere Kind das toll findet. Aber Begeisterung war so groß, das hat alle meine Erwartungen absolut übertroffen. Und alle Kinder wollen unbedingt Geige anfassen, ausprobieren. Und diese Begeisterung war einfach enorm. Und diese leuchtenden Augen konnte man einfach sich nicht vorstellen. Sie waren richtig total begeistert, dass sie endlich irgendwas gekriegt haben, was kein Mensch für möglich gehalten hat. Sie haben eine Geige in die Hand gehabt.
Herrlich, das klingt nach einem perfekten Start. Wir gehen auf all das gleich natürlich auch noch einmal näher ein. Und für mich als Außenstehende ist es sowieso immer schier unmöglich eigentlich, dass ein Kind, das taub geboren ist, Geige lernen kann. Das wäre schon, oder für viele normal hörende Kinder ist das eine Riesenherausforderung, mit diesem Instrument umzugehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du nachher uns erzählst, auch über die Methodik, die Wege dorthin, wie du deinen Unterricht gestaltest. Aber zunächst einmal würde ich dich gerne vorstellen. Elena, du bist in Moskau geboren und auch aufgewachsen. Wie war deine Begegnung mit der Musik? Wie bist du zur Musik gekommen?
Ich bin in Moskau geboren, das war so ehemalige Sowjetunion. Und eigentlich, wie bin ich zur Musik gekommen? Ich bin überhaupt nicht zur Musik gekommen, das waren meine Eltern. Als Kindergartenerzieherin aus Kindergarten gesagt hat, ja, passen Sie auf, die Mädchen ist total musikalisch, da müssen Sie irgendwas tun. Dann, ich erinnere mich, so als kleines Kind, ich war so 6 Jahre alt, mein Vater hat mich auf Schlitten zur Musikschule gefahren und einfach so zu zeigen, was ist denn das, was ist das für musikalische Sachen. Und die Musiklehrerin hat mich angeguckt in Musikschule und fand, dass ich gut bin. Und sie hat gesagt, die Mädchen musste Geige spielen. Aber meine Eltern haben damals schon Klavier gekauft und sie haben gedacht, ich muss Klavier spielen. Entscheidend war, dass Geigenunterrichte da in der Musikschule waren viel billiger als Klavier. Weil Geige war nicht so ein Volksinstrument damals in der Sowjetunion. Und alle wollen Klavier spielen, unbedingt, aber nicht Geige. Und darum, Geige war so richtig ganz billig, damit meine Kinder auch Geige spielen wollen.
Eine Geige kann man irgendwie auch ein bisschen leichter transportieren als ein Klavier, oder?
Nein, das ist sowieso. Geige und Flöte auch eigentlich.
Ja, das stimmt.
Aber so bin ich zu Geige gekommen. Eigentlich, ich kann nicht sagen, dass ich das wollte, aber meine Eltern haben das so entschieden und in einem Land wie Sowjetunion, wenn Eltern irgendwas sagen, dann muss das gemacht werden.
Ist manchmal nicht das Verkehrteste.
Ja.
Wie muss ich mir den Unterricht vorstellen? War das so eine ganz, ganz strenge Geigenlehrerin in einem etwas zugigen, kalten Haus? Oder?
Ja, meine Lehrerin war so total streng und dann hat sie gesagt, dass ich so begabt bin und begabte Kinder brauchen besondere Förderung. Sie hat mich ganz oft eingeschimpft und sogar sie hat mich mal angeschrien und so dolle, dass sie mal Stimme verloren hat und 2 Wochen war krank geschrieben.
Man merkt, Musik sind Emotionen.
Da, ja, und was auch ganz interessant war, sie hat Schuhe mit Fenichabsätze.
Ah, okay.
Und dann hat sie so auf Fußboden getrampelt, dass dieser Absatz ist zwischen 2 Bretter auf Fußboden reingekommen und die Schuhe waren kaputt. Und als ich schon im Orchester gespielt habe, wir waren immer in Kontakt, sie hat mir immer gesagt, meine Schuhe vergesse ich dir nie. Das waren meine Lieblingsschuhe.
Ja, das klingt nach sehr viel Leidenschaft, sehr viel Emotionen. Erinnerst du dich an dein erstes Konzert?
Das war so eine Sache. Wir haben immer, das waren nicht Konzerte, das waren Prüfungen. Da müssen wir jedes Semester so 2 Prüfungen machen. Ein so Solo-Prüfung und eine technische Prüfung.
So Vorspiel dann?
Ja, oder? Vorspiel, okay. Ja, so Prüfung. Und das war benotet immer. Und diese Note kam nachher in Zeugnis. Diese Prüfungen, ich weiß es nicht, das war mir irgendwie so absolut egal, das gehört einfach dazu. Bei einem Auftritt erinnere ich mich, da war ich nicht nur so Musikerin, welche spielt, da musste ich auch ansagen, was gespielt wird. Und dann bin ich ganz stolz raufgekommen mit weißen Kniestrümpfen, mit schwarzen Röckchen, mit riesiger Schleife auf Kopf. Und dann habe ich gestolpert und richtig unter Flügel gefallen. Ganzer Saal war... Die waren alle schockiert und ich bin so von anderer Seite rausgekrabbelt, so haben mich so wieder in Ordnung gemacht und habe nächste Nummer eingesagt. Und ja, da habe ich richtig Applaus gekriegt. Ich denke, da war ein großer Applaus, den ich gekriegt habe.
Auch für den Mut.
Ja. Und so absolut. Ich war nicht außer Konzept zu bringen, das war so richtig.
Mhm. Gab es denn mal Tage in deiner Kindheit, während du Geige spielen gelernt hast, an denen du mal keine Lust hattest? Und ging das dann? Konnte man sagen, ach nö, heute nicht, heute mal was anderes?
Nee, natürlich habe ich keine Lust, Geige jeden Tag so mehrere Stunden zu spielen, wenn alle anderen Kinder da draußen Ball spielen oder springen oder ich weiß nicht was machen. Und du musst einfach so stehen und deine so 2-3 Stunden Geige zu spielen. Natürlich hat man keine Lust, aber da könnte man nicht diskutieren. Das muss gemacht werden, ob du das willst oder nicht. Und bis du das nicht fertig hast, dann hast du keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu machen.
Bist du deinen Eltern heute im Nachhinein dankbar oder sagst du, Mensch, so ein bisschen mehr Freiraum wäre auch okay gewesen?
Mehr Freiraum wäre okay gewesen, weil im Prinzip so, es war zu streng. Das war viel zu streng und wenn ich mich so zurückdenke, dann ich erinnere mich, als ich so 14, 15 Jahre war, schon richtig Erwachsene, dann habe ich mir ein Wort gegeben, wenn ich irgendwann eine Lehrerin werde, dann werde ich nie so streng zu meinen Kindern, wie meine Lehrerin zu mir war. Das war ab und zu so richtig, das hat wehgetan. So, und sogar sehr, sehr oft. Ich habe ganz viel geweint und das gehört nicht dazu.
Und das finde ich spannend, dass du diesen Erfahrungsschatz hast, auch gesagt hast, ich mache es anders und dass du heute hier stehst und dieses Projekt auch mit betreust. Irgendwie schließt sich der Kreis. Hast du auch Geschwister? Haben die auch Musik gemacht?
Nein, ich habe eine Schwester. Und als meine Schwester so, sagen wir, 2 Jahre alt war, dann bin ich erwachsen geworden, weil ungefähr mit 2-3 Jahren ist festgestellt worden, dass meine Schwester hochgradig schwerhörig ist.
Ja.
Und das war so für ganze Familie, das war ein absoluter Schock.
Und deine Schwester war schon 2 Jahre alt?
Ja.
Heutzutage wird das ja sofort direkt beim Erstgeborenen-Screening untersucht, aber ich denke,
nee, damals in der das, Zeit... Nee, das war so ganz anderes. Das war nur eine Ärztin, ich denke, in Moskau war das, aber das war eine Hals-Nasen-Ohren-Ärztin, welche bei Kindern so bis 3 Jahre versucht hat, Schwerhörigkeit nachzuweisen. Und da war so enorme Wartezeit, wie man zu dieser Frau kommen könnte.
Und deine Eltern hatten wahrscheinlich schon einen Verdacht, weil deine Schwester ja nicht anfing zu sprechen oder nicht genau reagiert hat? Oder?
Genau, okay. Sie hat nicht reagiert. Und das bei dieser Ärztin, das war so auch ganz interessant. Wir haben hier so verschiedene Geräte, wie man das ausmessen kann. Und sie hat das alles nicht. Und sie hat ein Spielzeug gehabt, ein Pinguin, und mit eine Taste, wenn man auf diese Taste gedrückt hat, dann hat Pinguin angefangen mit Flügeln zu flattern.
Ja.
Und es war so nahezu Hypnose. Sie hat Kind gezeigt mit Gestik, wenn da irgendwelche Ton kommt in Ohr, und dann sie hat gesagt, dann muss er diese Taste drücken. Und das war so Art so Audiogramm, welche sie nur mit diesem Pinguin machen könnte. Ja. Ich sehe diese Pinguin noch jetzt bei mir vor Augen. Und dann hat sie festgestellt, dass sie nicht hören könnte. Und ab dieser Zeit, dann bin ich erwachsen geworden, weil die ganze Familie war auf diese Problematik eingestellt irgendwie.
Wie heißt deine Schwester?
Ludmila.
Ludmila.
Ludmila. Sie wohnt jetzt auch in Deutschland, und über meine Schwester kann ich weiß es nicht, so den ganzen Tag reden. Das ist absolut ein besonderer Mensch, das ist so ein unglaubliches Mädchen. Sie hat so vorab vom Lippenlesen Uni in Moskau absolviert. Dann ist sie hat vom Lippenlesen sprechen gelernt. Dann, als sie nach Deutschland gekommen ist, dann ist sie praktisch vom Lippenlesen Deutsch gelernt. Sie hat vom Lippenlesen auch in Deutschland Uni absolviert.
Beeindruckend.
Und sie spricht Deutsch so richtig sehr, sehr gut, vielleicht sogar besser als ich.
Sie kann dein Deutsch ist hervorragend.
Oh ja, ich bitte dich. Respekt. Und sie arbeitet jetzt im Bergbauamt, mhm, und schreibt in verschiedene Zeitungen Artikel und spricht sogar ein bisschen Englisch.
Deine Schwester ist schwerhörig geboren, nicht taub, oder? Sie konnte ein bisschen hören.
Ein bisschen, Reste waren da. Und mit dieser Reste haben wir mit meinen Eltern versucht, irgendwie so zu arbeiten, obwohl das ganz schwierig ist. Wir haben auch, hier könnte man so Hörgerät haben, aber da in Moskau, diese Hörgeräte, die waren so groß wie Taschenbuch. Oder.
Wir reden über die 70er, 80er Jahre.
Ja, ja, mhm, sogar 60er, 70er.
60er, 70er
Jahre. Ja, die waren richtig, richtig groß, und sie müssen auf Hals mit Schnur so vorne getragen werden. Das war so richtig ganz, ganz schwierige Situation. Und, aber sie war höchstgradig hörgeschädigt, auf die Grenze zur Taubheit. Über Cochlearimplantate haben wir überhaupt nichts gehört. Und solche Geräte, so wie Kind oder Oticon oder so weiter, das war absolute, Kind war überhaupt noch nicht da.
Entwicklung schreitet ja Gott sei Dank so rasant voran, also ja, auch mit dem digitalen Hören und der Unterstützung der Diagnostik. Aber für dich und deine Schwester gab es ein Schlüsselerlebnis.
Ja, das war so ganz interessant. Sie hat gesehen, dass ich ganz viel geübt habe, aber sie hat nicht gehört, was ich gemacht habe.
Also die Schwester steht dort und schrubbt immer auf so einem Holzding herum und sie wusste nicht wirklich,
was ja, genau. Ja. Und sie hat nicht verstanden, was ich mache, aber sie wollte auch irgendwas machen, was große Schwester macht. Und dann hat sie sich so Schaumlöffel aus Küche geholt, klemmte sie so unter das Kinn und benutzte gereifte Stab für Flaschenputzer, also als Bogen.
Ja.
Und dann stand sie bei mir und hat das gemacht und irgendwie hat sie irgendwas empfunden, was ihr gefallen hat. Und dann habe ich das selbst ausprobiert. Und dann habe ich diese Vibration gefühlt, welche von dieser gereifte Stab durch Schaumlöffel kommt bei Kinn und Schlüsselbein.
Schaumlöffel ist dann einfach Holzlöffel gewesen wahrscheinlich?
Nein.
Oder Metall?
Metall.
Ah, okay.
Das war Metall. Das hat ihr gefallen und sie hat das empfunden, auch wie Musikinstrument. So einmal bin ich zu Geigenunterricht gefahren und damals, da musste ich eine Stunde in eine Richtung fahren mit Umbahn, mit Umsteigen und so weiter. Das war ziemlich weit. Dann komme ich zu meinem Unterricht, mache meinen Geigenkoffer auf und dann finde ich Schaumlöffel und dieser Stab. Sie hat meine Geige rausgenommen, das war nicht die richtige Geige und stehe ich da mit Schaumlöffel vor meiner Professorin und weiß nicht, was ich machen soll.
Wie hat sie denn reagiert, die Professorin?
Ja, sie hat mich nach Hause geschickt, ist klar. Und wie gesagt, und im Prinzip dieses Erlebnis, das meine Tochter mit dieser Schaumlöffel gespielt hat, das war praktisch für mich, das war so Geburt von unserem Projekt jetzt aus der Stille in den Klang. Dann habe ich verstanden, dass wenn Leute auch nicht hundertprozentig hören können, dann können sie irgendwas empfinden, was auch hilft vielleicht irgendwas auf andere Art und Weise, aber doch zu hören.
Klasse, wie du das, deine Motivation im Grunde auch daraus ziehst. Wie war euer Weg nach Deutschland? Also irgendwann kam die Wende. Wie bist du nach Deutschland gekommen?
Mein Vater ist Jude. Meine Mutter ist russische Orthodox. Und mein Mann ist Jude. Und damals, das war so diese humanitäre Hilfe für jüdische Bevölkerung.
Ah, humanitäre Hilfe.
Ja, so. Und da war so irgendwelche begrenzte Teil vom Flüchtlinge erlaubt, welche aus Ostblock kommen, mit jüdischer Abstammung. Im Prinzip damals, das war so richtig ganz, ganz schwer Zeit bei uns. Wir haben ganz viel Angst gehabt. Ich habe dreimal Einbrüche erlebt und ich war so praktisch zu Hause und versuchte Einbrüche. Dann ich bin zu Hause und ich höre, wenn jemand bei mir einbrechen will, dann kriegt man so richtig absolute
Albtraum.
Das ist Panik und dann weißt du nicht, was du zu machen hast.
Und war das Schikane oder war das gesteuert?
Ich weiß es nicht, aber es war richtig sehr, sehr, für mich, das war so richtig ganz, ganz schwierig. Einmal, ich war schwanger, da sitzt du als hochschwangere Frau und jemand versucht, bei dir einzubrechen.
Albtraum.
Es ist schrecklich. Zweite Mal, ich war mit kleinem Kind zu Hause, dasselbe Geschichte und da ist so ganz viel passiert und als mein Sohn geboren worden war, als ich ihn so richtig gesehen habe und ich habe gedacht, dass dieses Kind muss zum Militär, dann war bei mir Entscheidung so richtig gefallen, dass ich sofort meine Kinder retten musste und sind wir zur Deutschen Botschaft gefahren, haben den Antrag gestellt und wir haben Erlaubnis gekriegt und dann sind wir nach Deutschland gekommen.
Was war eure erste Station?
Das war Bad Münder, das war Schloss Hasperde.
Mhm.
Und in diesem Schloss haben wir gewohnt, in einer Sporthalle mit 36 Leuten, mit Etagenbetten und 36 Leute und 3 Hunde. Und da haben wir gewohnt 2 Wochen. Mein Sohn war 2,5 Jahre.
Welches Jahr war das?
Das war 92.
92,
Und Tochter war 6. Und dann haben wir in dieser Sporthalle gewohnt für Kinder. Das war natürlich absolute Renner, weil Sporthalle steht ja vor. Da sind diese Basketballkörbe und diese, wie heißt das, diese Leiter, welche man so steigen
ja, Sprossenleiter oder diese Qualdinger da in den Sporthallen. Ja,
also das war so richtig super.
Ja.
Und diese Hunde, das war auch so ganz, ganz spannend. Da waren Leute auch aus Ukraine, aus Moldawien und sie haben zum Beispiel, manche haben mitgebracht, so Wurst oder Speck.
Hat gut gerochen, ne?
Ja, das hat so gut gerochen und sie haben das zwischen Betten irgendwie aufgehängt und ja. Da waren die Hunde immer dabei, so diese Sachen zu holen. Das war so richtig sehr lustig.
Aber wie war denn der Abschied aus Moskau? Gut, ich meine, es war ja schon nach der Wende. Und das war, nicht ein Abschied für immer, aber
das war für mich wie unter Narkose. Ich erinnere mich ganz schwach, was da passiert ist. Ich habe geweint, meine Mutter hat geweint und Kinder haben nicht verstanden, warum ich so weine.
Ja. Und, weil die waren voller Abenteuer und wir machen einen Ausflug.
Sie haben nichts verstanden.
Ja.
Sie waren noch ganz klein. Und im Prinzip, das muss ich sagen, wenn ich wieder zurückdenke, dass diese Immigration, das ist natürlich sehr schwierige Sache. Das ist unglaublich schwer. Aber es ist besonders schwer für Kinder. Weil Erwachsene machen das bewusst. Sie wissen, ja. Warum. Mhm. Und Kinder verstehen es nicht. Sie haben das eigentlich da Freunde gehabt und Oma und Opa und da konnte man so richtig gut spielen und jetzt sind wir gekommen, wir verstehen kein Wort. Was sollen wir denn hier?
Leben mit Hunden und Wurst nee, mit in einer Sporthalle.
Mit Hunden und Sporthalle, das war super. Und das war nicht lange, das war so eine Woche oder 2 Wochen. Und dann sind wir in ein Wohnheim gekommen, nach Seesen, das ist im Harz. Das war wieder super toll für Kinder, weil wir haben in so ein Heim gewohnt und diese so, wie soll ich sagen, das war eine Etage so
Familien.
Nein, das war so wie ein Heim, so richtig lange Haus und das stand am Freibad.
Ach. Okay.
Und Kinder haben freien Zugang zu Freibad.
Ja,
das ist wieder super. So richtig ganz toll. Und da waren so, ich denke, 12 oder 18 Familien in diesem Haus. Jede Familie, ja. Jede Familie hat ein Zimmer. Wir haben auch ein Zimmer gehabt mit 2 Kindern. Und das Zimmer war so 10 Quadratmeter ungefähr. Und mit einem Waschbecken, aus welcher so richtig, das kam immer irgendwelche so ekelige Gestank aus diesem Waschbecken. Und da musste das man mit Socken zur Nacht irgendwie reinstopfen, damit man richtig schlafen kann. Und wie gesagt,
ist denn Mann auch Musiker?
Nein. Er ist Mathematiker. Und in diesem Zimmer haben wir so immerhin fast 9 Monate gewohnt. Meine Tochter ist zur Schule gegangen und dann Lehrerin von Grundschule, wo meine Tochter war, sie wollte einmal gucken, wie wir wohnen und wie Kind da so richtig Hausaufgaben macht und so weiter. Und dann ist sie zu uns gekommen und sie hat gesehen, dass wir so im Zimmer gerade 2 Etagenbetten haben und meine Tochter lag auf Fußboden und hat Hausaufgaben gemacht, weil wir keinen Tisch gehabt haben, da war kein Platz für Tisch. Und sie war so schockiert, dass sie für uns sofort Wohnung gefunden haben in der Stadt. Und da sind wir in Seesen geblieben und wir waren da so ziemlich lange. So 10, 12 Jahren haben wir da gewohnt.
Wie ist dann der Einstieg ins Berufsleben?
Das war richtig ganz, ganz schnell, obwohl nicht sofort. Es war mir irgendwie so ein bisschen peinlich, dass ich so junge, gesunde Frau einfach nichts tue und einfach nur vom Staat Geld kassiere. Das war mir irgendwie, ich weiß es nicht, ich könnte es nicht. Und dann habe ich überlegt, was ich machen könnte. Das war so zuerst.
Und du warst in Moskau ja ausgebildete Konzertgeigerin und Musikwissenschaftlerin.
Genau.
Und hat es dir hier etwas genützt? Oder?
Natürlich, aber nicht sofort. Wenn du sofort, du kommst vom anderen Land, du kennst hier keine Leute, du weißt nicht, wohin du gehen sollst, du hast überhaupt keine Ahnung, du kannst kein Wort Deutsch sprechen. Das ist irgendwie so... Man kann das sich so richtig ganz schlecht vorstellen. Dann fängt Leben praktisch von vorne an. Du fühlst dich wie ein kleines Kind. Du kannst nicht sprechen, du kannst dich nicht frei bewegen, du verstehst nicht, was um dich rum abläuft.
Die ganze Logistik, die Wege, wohin muss ich gehen, um was zu erreichen?
Du fühlst dich wirklich wie ein kleines Kind. Und dann bin ich in die Stadt gelaufen, alleine, meine Kinder haben Nachmittag geschlafen und ich habe immer Zeit genutzt, einfach rumzulaufen. Und dann habe ich gesehen, dieses große Rote Kreuz, da bin ich hingegangen. Mit Händen und Füßen. Wir haben uns versucht, da zu unterhalten. Und das habe ich nicht gesagt, als meine Kinder geboren wurden, war noch in Moskau. Das ist mit Medizin, das war so lala. Und wir waren hier in Deutschland zu Besuch und dann habe ich diese Einmalspritze immer gebracht, weil ich immer panische Angst gehabt habe, dass in Russland diese Spritze, da waren keine Einmalspritze, da war nur eine Spritze und du weißt nicht, ob das desinfiziert war oder nicht. Und dann habe ich alle Spritzen mitgebracht und dann habe ich Krankenschwesterkurse gemacht. Und dann habe ich ganze Familie selbst irgendwie gespritzt, wenn das nötig war. Und diese Bescheinigung, dass ich Krankenschwesterkurse gemacht habe, habe ich auch mitgebracht. Mhm. Und in Roter Kreuz habe ich das gezeigt. Und am nächsten Tag habe ich bei Sozialstation gearbeitet als Krankenpflegerin. Aber da musste ich zuerst Auto fahren lernen. Oh. Und das war noch dazu. Ja, das ist so richtig ganz interessant. Da haben wir... habe ich 1,5 Jahre da gearbeitet. Da habe ich ein bisschen Deutsch besser gelernt, weil ich ganz viel mit Leuten unterhalten musste. Und dann habe ich schon in Erfahrung gebracht, dass in Nebenstadt, in Goslar, da ist eine Musikschule. Und da bin ich hingefahren mit meinen Papieren, welche damals schon hier in Deutschland anerkannt worden sind, waren. Und dann bin ich sofort in diese Kreismusikschule in Goslar eingestellt worden.
Wie war das? Du bist dort reingegangen und dann musstest du vorspielen?
Habe ich nicht vorgespielt, aber sie haben meine Papiere gesehen und im Prinzip Konservatorium in Moskau, das war anerkannteste Hochschule in der ganzen Welt. Und damals, weiß ich nicht, wie jetzt das so Rating ist, aber damals, das war so absolute Nummer 1. Und als sie das gesehen haben, dann haben sie nicht weiter überlegt. Da habe ich sofort angefangen zu arbeiten. Und das war für mich auch ganz, ganz toll, weil ich habe sofort Kindern gesagt, dass ich nicht gut Deutsch sprechen kann, aber ich kann Geige spielen. Ich bringe Kindern Geige bei und sie müssen mir Deutsch beibringen.
Oh, das hat funktioniert. Kann man an dieser Stelle mal feststellen. Respekt, wirklich.
Also. Ja, ja, und die Kinder, die haben, da ich habe gesagt, wenn ich irgendwas falsch sage, ihr sollt mich sofort korrigieren, wie ich euch korrigiere, wenn ihr Schiff spielt. So haben wir diese Abmachung getroffen und das hat funktioniert.
Hervorragend. Wie ging es dann weiter? Also wann kam dieser Moment, wo du gesagt hast, ah, eigentlich möchte ich mit Gehörlosen oder mit Kindern arbeiten, die hörgeschädigt sind, denen Musik beibringen?
Das ist nicht spontane Entscheidung. Wie gesagt, ich beschäftige mich so fast 5 Jahrzehnten mit so einer Problematik und ganz viele Leute sagen, ja, warum hast du so spät das so angefangen? Es ist nicht spät. Das steckt ganz viel Erfahrung dahinten. Ich habe ganz viele Kinder, ich habe mal angefangen, nur in Deutschland habe ich über 200 Kinder jetzt schon unterrichtet. Und dabei jedes Kind lernst du irgendwas. Aber diese Sache, dass, ja, so ein Beispiel. Ein Beispiel, wenn ein Mensch schlecht sehen kann, dann kriegt dieser Mensch eine Brille. Und sehen, das ist gleiche Sinnesorgan wie hören. Aber wenn du eine Brille trägst, ich trage auch eine, dann kein Mensch sagt, dass du behindert bist. Und sogar Brillen, das ist einfach Modeaccessoire. Aber bei anderen Sinnesorganen, das bei Hören, wenn ein Mensch Hörgerät trägt oder Cochlearimplantat, dann Leute gucken diese Menschen irgendwie so schief an. Das ist auch nicht richtig. Und wie gesagt, schwerhörige oder hörgeschädigte Leute, sie gelten irgendwie so als Behinderte, und weil sie nicht in die Lage sind, mit Mitmenschen auf gewohnte Weise so sich zu unterhalten.
Ich denke, das liegt auch viel eben an den Mitmenschen und wenig Sensibilisierung bei diesem Thema.
Das ist eine ganz andere Sache. So,
aber und du warst ja sehr vorgeprägt auch durch deine Schwester. Die ja. Erlebnisse, wie deine Schwester wahrgenommen wurde, wahrscheinlich.
Ja. Ja, das sehe ich und habe gesehen. Ich habe das immer beobachtet und darum sage ich, diese Erfahrung, das ist ganz wichtig. Und für mich, das ist wichtig. Das ist, ich weiß es nicht mehr. Ich möchte das sehen. Ich möchte mit unserem Projekt einfach hörgeschädigte Menschen aus so behinderte Ecke rausholen. Die sind nicht behindert. Und meine Schwester mal hat gesagt, wenn wir nicht sofort verstehen, was ihr sagt, das bedeutet nicht, dass wir dumm sind. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich meine Schwester jetzt ansehe, sie hat so viel hier erreicht, viel mehr als manche hörende Leute erreicht haben.
Oh ja, das glaube ich. Auch bestimmt, weil ein ganz anderer Antrieb da ist, weil Chancen ganz anders genutzt werden und ja, der Fokus auch nochmal intensiver ist. Aber du hast bereits ja auch Erfahrungen in der Arbeit mit hörgeschädigten Kindern. Vielleicht kannst du uns davon ein bisschen erzählen. Also wie sind die Begegnungen, wie sind deine Methoden, hörgeschädigten Kindern Musik nahezubringen?
Methodik an sich existiert nicht, weil auf ganzer Welt, das war so keine Erfahrung, irgendwie mit prälingual Ertaubten nennt man das so, Kindern zu musizieren und besonders bei so einem schwierigen Instrument wie Geige.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, also, das war nirgendwo. Und wie gesagt, auf diese Sache bin ich wegen meiner Schwester gekommen, weil ich bin so keine Medizinerin. Und alles, was ich mache, dann, ich taste das ab ein bisschen, ob das funktioniert oder nicht. Und so entsteht diese Methode. Ich probiere irgendwas aus und wenn das funktioniert, ich merke das, oh, das ist gut.
Die Kinder, die zu dir kommen, sind ja cochlear implantiert. Das heißt, früh versorgt im besten Falle und oder gerade frisch versorgt mit einem cochlear Implantat. Das heißt, diese Kinder hören, wir haben ja vorher schon gelernt in den vorherigen Folgen, das ist nicht so, dass man ein Implantat bekommt und wie auf Knopfdruck wieder normal hört, sondern die Sprache muss erst gelernt werden, es klingt sehr monoton, das Gehirn muss erstmal verarbeiten, was da ankommt, es ist ein langer Prozess. Wie ist deine Erfahrung mit den ersten Kindern, mit denen du angefangen hast zu arbeiten? Wie nehmen sie Musik wahr? Erinnerst du dich an deine erste Schülerin oder an deinen ersten Schüler?
Natürlich. Darf ich jetzt noch ein bisschen vom anderen Ecke anfangen?
Weil ja, klar.
Ich habe auch mit Erwachsenen ganz viel unterhalten, weil Erwachsene können sich so irgendwie klarer und deutlicher äußern, was sie fühlen. Das interessiert mich sehr. Und da sind so Leute, musikalische und unmusikalische.
Ich bin eher Team 2.
Ja. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Und das ist zwischenhörende Leute, gibt solche. Und bei Hörgeschädigten, das ist auch absolut der gleiche Fall. Da sind musikalische und unmusikalische. Und es war bei einem Treffen mit Cochlearimplantatträgern, Erwachsene, und da habe ich Geige mitgebracht und ich habe gesagt, könnt ihr das ausprobieren und mir sagen, was ihr empfindet. Eine Frau, sie hat gestrahlt, sie hat, da waren Tränen in den Augen, sie hat gesagt, ich habe das gefühlt, ich verstehe jetzt, was sie da machen, als sie da in Orchester spielen. Das ist so ein unglaubliches Gefühl. Sie war total glücklich. Andere hat das ausprobiert und hat gesagt, naja, es vibriert, aber wenn Laster vorbeifährt, dann fühle ich das auch. Ja. Und genau so ist das auch bei hörenden Leuten. Manche gehen zu irgendwelchen Konzerten und fühlen sich so richtig perfekt und andere schlafen da ein. Das sind solche Sachen. Dann habe ich auch andere Erfahrungen gemacht. Ich habe mit einem Pastor gesprochen. Er hat zwei sehr starke Hörgeräte, nicht Cochlearimplantate. Und er sagte mir, es ist zuerst, das war mir wichtig, das war richtig sehr, sehr komisches Gefühl. In ein Ohr höre ich einen Ton und in anderer Ohr, das ist ungefähr Viertelton Höhe. Und dann spielt mein Hirn verrückt. Das passt nicht irgendwie. Und langsam, er hat gesagt, das hat sich irgendwie angependelt und ich habe das gehört. Und was ist geblieben? Und das war auch für mich ein entscheidender Punkt. Er hat gesagt, wenn ich digitale Instrument höre, zum Beispiel digitale Klavier, es tut mir weh. Aber wenn ich akustische Klavier höre, das tut mir gut.
Interessant.
Das ist sehr interessant, weil digitale Instrumente gibt keine Vibrationen. Mhm. Und wahrscheinlich, das weiß ich nicht, ich bin keine Mediziner und ich bin keine Techniker, aber ich erzähle, ich spreche ganz viel. Du hast das schon gemerkt.
Das merke ich, komme mir kaum dazwischen.
Und ich spreche mit Leuten und ich frage, was sie fühlen. Und Leute sprechen eigentlich sehr gerne, weil über diese Problematik, sie werden so ganz selten angesprochen. Mhm. Und das, wir kehren wieder zurück, weil dann sehen sie Leute wie so Behinderte und man darf nicht irgendwie so auf Behinderung noch aufmerksam machen.
Elena, du arbeitest mit Kindern, die hörgeschädigt sind. Erinnerst du dich an deine erste Begegnung, wie du deine erste Musikschülerin oder deinen ersten Musikschüler vor dir hattest und ihm oder ihr Geige versucht hast beizubringen oder das Instrument näher zu bringen? Wie ist die Methodik?
Das ist schwer zu sagen, weil wenn ich zu Kindern komme und sie wissen nicht, was Musik bedeutet, sie wissen das nicht. Sie haben Cochlearimplantat und Cochlearimplantat ist in erster Linie aus menschlicher Stimme eingestellt, dass sie Sprache verstehen. Und was Musik betrifft, da ist das nicht eingestellt an die Musik und sie verstehen nicht, was das bedeutet. Und das ist eigentlich, was sie hören als Musik, das ist so als Geräusch. Und Geräusch nicht organisierte Musik, das ist organisierte Geräusch.
Und was bei manchen, ja.
Und was sie hören, das kann man so sagen, das ist so wie verpixelt. Okay. Das ist so ganz grob irgendwas da ist, aber was das ist noch nicht klar. Und für ein Kind muss zuerst verstehen, was bedeutet ein Klang. Und dann fange ich an, mit Kindern zu arbeiten, zuerst ohne Geige, so erste 2-3 Stunden, bis sie verstehen, was ich will. Und dann holen wir auch Sehen und Tasten. Das ist so praktisch, wir versuchen zu verbinden Audio, Video und abtasten zusammen.
Beschreib das. Wie muss ich mir das vorstellen? Bildlich?
Guck mal, ich fange das an zum Beispiel mit Klavier. Ich baue diese Decke, welche oben vorne ist, ab, damit Kinder sehen, dass da sind Saiten. Sie hören einfach so irgendwelche Klang und sie verstehen, was das ist. Aber bei Kindern, welche hörgeschädigt sind, sie sollen das durch Kopf laufen lassen, sie sollen verstehen, was das bedeutet. Und wir bauen diese Decke ab und dann drücken wir Taste. Das ist Abtasten. Und wenn wir drücken diese Taste, dann sehen wir, dass ein Hammer klopft auf die Seite. Das dann schon diese Richtung. Und dann mit anderer Hand, sie fassen diese Taste, diese Seite an und dann spüren sie Vibration. Und dann sie verstehen, woher dieser Klang kommt. Und Augen vom Kind, welche du in diesem Moment siehst, das ist unbeschreiblich. Diese Wow-Effekt, das kann man nicht beschreiben.
Für uns Hörende ist es selbstverständlich.
Ja.
Aber deswegen frage ich auch so hartnäckig, weil es so spannend ist.
Das ist unglaublich. Ich habe das auch nicht gedacht, dass das so spannend wird, dass das so viel Glück aus Kind rausholt, dass so eine Begeisterung wird. Das habe ich. Sie laufen zu Unterricht so ganz schnell, weil für Kinder, welche hören, so stundenlang jetzt Instrument spielen, weil alle anderen da Fußball spielen, das ist doch langweilig und so weiter. Für diese Kinder, das ist ein Geschenk. Das ist Geschenk, mit welchem sie nie gerechnet haben. Und dann Umgang mit Instrument, mit Lehrer, mit mir, mit Geige. Es ist ganz andere. Wenn so eine meiner Schülerinnen zweite Implantat eingesetzt gekriegt hat im Krankenhaus, dann rief mir Mutter an und sagte mir, weißt du, sie hat Geige mitgenommen im Krankenhaus.
Ach, und ist es.
Ja. Nicht Buch oder irgendwelche Lieblingskuscheltier. Und da bin ich einfach sofort ins Krankenhaus gefahren und im Krankenzimmer. Sie hat geübt und dann wollte sie unbedingt Krankenschwester vorspielen.
Ach toll, was für eine Motivation.
Das ist ja so eine Motivation, das kann man Das muss man erleben.
Dann gab es ein Krankenhauskonzert. War ja. es in der MHH? In der
das war in der MHH. Und das war so auch ganz lustig. Dann, sie war so begeistert vom Aufmerksamkeit, welche sie bei Krankenschwester gekriegt hat. Und da, ich habe Fotos auch von diesem Mädchen, wie sie spielt mit Kanüle, mit verbundenem Kopf, mit diesem blauen Verband auf Kopf. Und sie hat gesagt, jetzt gehen wir unten und dann bei dieser Einkaufsstraße, da machen wir ein Konzert. Ich habe gesagt, okay, da sind wir hingegangen. Sie hat sich hingestellt und hat da auch unten mit mir zusammen, wir haben mit ihr gespielt. Dann ist ein Mann zu mir gekommen und hat gesagt, darf ich Ihnen einen Drink spendieren?
Ja, ich glaube tatsächlich, dieses ein Kind zu sehen, das nichts hört. Und Geige spielt, also die Leistung, die Leidenschaft, die Motivation dahinter. Ich frage mich immer noch, wie geht das? Wie kann es sein, dass ein Kind dann auch die Töne trifft?
Das ist auch ganz, ganz schwierige Sache. Zuerst, ich singe mit Kindern ganz viel und das hilft auch Klavier. Dann sie sehen, dass die Tasten entweder so Treppe nach oben gehen oder Treppe nach unten. Und zuerst, sie versteht das nicht, wo unten, wo oben ist. Für diese Kinder, das ist ganz oft, wenn Ton hoch ist, dann ist das laut.
Okay.
Und wenn tief, dann ist das leise. Sie verstehen nicht hoch und tief, da ist nur laut und leise. Punkt. Und dann, sie sehen das zuerst bei abgebautem Klavier. Dann wir steigen Treppe hoch und runter und singen danach, so einfach Treppe steigen. Und jeder Ton wohnt auf eigener Stufe, dann okay. hat er eigene Zuhause. Oder Kind legt mir Hand auf Hals und dann singe ich. Und dann fühlt Kind, dass wenn ich tiefe Töne singe, dann kommt Vibration eher unten. Und wenn ich höhere Töne singe, dann kommt das eher oben. Und durch diese Tasten, Sehen, Bewegung und so weiter, nach 2 Monaten ungefähr, so manche nach 1, dann haben Kinder angefangen, sauber zu intonieren. Sie haben Töne wiederholt. Sie haben am Klavier zuerst, das haben wir gemacht, sie haben Ton gedrückt, dann sie müssen sich vorstellen, das machen wir auch mit Gestik, wie aus Taste Ton fliegt zuerst zur Seite, dann Hammer klopft auf diese Seite und dann Klang fliegt ins Ohr und aus Mund muss gleicher Ton rauskommen. Und das funktioniert.
Ein richtiger Kreislauf. Wie sind die Reaktionen von Außenstehenden? Also welche Rückmeldung bekommst du von den HNO-Ärzten, von den Eltern dieser Kinder?
Reaktion ist sehr, sehr verschieden. Meine Hausärztin und meine Freundin, mit ihr habe ich als Erste gesprochen. Und sie war total begeistert und sie hat eigentlich mir gesagt, das musst du unbedingt machen. Das war positiv. Manche Leute fragen mich, geht es dir so schlecht, dass du jetzt Behinderte unterrichten musst? Oh, so, mit diesen Worten. Frau Eiser-Leiding aus Cochlearimplantatzentrum.
Mit ihr haben wir ja in der Folge vorher gesprochen.
Ja, die Frau habe ich auf einem Parkplatz kennengelernt. Ich stand da vor diesem CIC-Zentrum und habe nicht gewusst, was ich machen soll. Weil fast 5 Jahre ich bin mit diesem Projekt zu verschiedenen Institutionen gegangen. Und alle waren so total skeptisch, was ich auch verstehe. Von einer Seite, das ist, was noch nirgendwo gab. Von anderer Seite, da kommt irgendwelche Frau mit gebrochenem Deutsch und bietet irgendwas an, was überhaupt noch nie gab. So, das klang ein bisschen nach russischer Mafia. Und, ja, und Leute waren mir gegenüber eher skeptisch. Und dann habe ich einfach so ein Fall gesehen, Zellizentrum. Dann bin ich hingefahren und stehe und auf Parkplatz und weiß nicht, was ich machen soll. Dann kommt eine Frau zu mir und sagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte vielleicht Leiterin sprechen, weil ich habe auch selbst nicht gewusst, was ich will. Und sie hat gesagt, ja, jetzt sprechen Sie, ich bin die Leiterin.
Ja, ja. Das sollte dann so sein.
Ja, ja, und dann habe ich ihr erzählt und sie hat gesagt, wissen Sie was, wenn wir uns hier auf Parkplatz getroffen haben und wenn wir uns unterhalten haben, dieses Projekt eigentlich muss laufen. Und sie hat mich unterstützt von dieser Begegnung auf Parkplatz. Sie hat mich unterstützt, sie hat ganz viel für mich gemacht und zum Beispiel sie hat arrangiert, dass ich das erste Mal in Hartwig-Clausen-Schule gekommen bin. Wenn nicht Frau Äußer-Leding gewesen wäre, dann hätte mit mir da kein Mensch gesprochen. Ich habe es versucht. Sie haben mich einfach weggeschickt. Sie wollen mit mir nicht sprechen. Und nur dank Frau Äußer-Leding damals bin ich in die Schule gekommen und durfte eigentlich mit Leuten kommunizieren.
Und Aktion Kindertraum ist auch aufmerksam geworden auf dieses Projekt.
Ja, und mit Aktion Kindertraum, das war auch sehr interessant. Das war so auch wie am Parkplatz. Dann bin ich einfach so hingefahren und reingeplatzt. Und Helga Bertmeier hat mich empfangen und ich habe mit ihr gesprochen und sie hat gesagt, ja, toll, machen wir. Das ja. war so irgendwie, ich habe nicht verstanden, wo ich bin, weil 5 Jahre lang ich habe mit verschiedenen Leuten versucht zu sprechen, keiner wollte mit mir sprechen. Und jetzt komme ich und da sage ich 3, 4 Worte und dann funktioniert alles. Ja, und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Das ist das Beste, was mir passieren könnte.
Elena, was ich noch nicht ganz verstanden habe, wie kann Musikunterricht cochlea-implantierten Kindern im Alltag helfen?
Kinder kriegen Cochlearimplantat, welcher, wie ich schon gesagt habe, auf menschliche Stimme eingestellt ist. Und dann können sie verstehen, was gesprochen wird. Aber sie verstehen keine Musik in Stimme. Sie verstehen keine Emotionen, welche in menschliche Stimme eigentlich vorhanden ist. Wenn Kind dich sieht, dann versteht Kind, ja, du sprichst jetzt, du bist böse oder du hast jetzt sehr gute Laune oder du lächelst jetzt bei Sprechen.
So die gesamte Modulation in der Stimme hört das Kind nicht mit einem Implantat zuerst.
Mit Implantat hört er das nicht und darum auch implantierte Kinder, sie fühlen sich besser, wenn sie dich sehen und praktisch vom Lippen ablesen. Aber Musik kann man nicht vom Lippen ablesen, da muss man einfach hinhören. Und das ist schon ganz, ganz andere. Dann wird auch Feinheiten trainiert, was ich mit Kindern erlebt habe, wenn wir ein paar Monate Unterricht gehabt haben. Dann Kindern unterscheiden nach Gehör, wenn ich spiele, ob das Dur oder Moll ist. Dann verstehen sie nach Klang praktisch, ob das traurig ist oder sonnig. Und genauso ist es mit menschlicher Stimme. Kinder fühlen sich wohler und Kinder nehmen vom Umgebung viel mehr wahr als ohne Musikunterricht.
Also laienhaft zusammengefasst hilft der Umgang mit Musik den implantierten Kindern schneller auch die Modulationen zu verstehen, das Gehirn schneller darauf zu programmieren, das Implantat auch ja, zu nutzen, die Zwischentöne natürlich zu hören und dadurch natürlich auch mehr am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ist das korrekt?
Ja, absolut. Und dann nutzen Sie diese Cochlearimplantat nicht für 30 oder 40, aber für 90 oder 100%. Und das ist mein Ziel.
Welches Erlebnis mit einem Kind in deinem Unterricht wirst du nie vergessen?
wahrscheinlich dieser Augenblick, als Kind verstanden hat, was eigentlich ein Klang bedeutet. Diese leuchtenden Augen und diese Glück, eigentlich, ich denke, dass wenn Kind hörgeschädigt geboren worden ist, für Eltern, das ist schwer. Aber ich wünsche mir, dass Eltern diesen Blick mal sehen. Und dann werden sie so richtig glücklich und dann sie verstehen, dass mein Kind ist was ganz, ganz, ganz Besonderes.
Was gibst du den Eltern mit? Wie können Eltern von gehörlosen Kindern ihre Kinder bei dem Musikunterricht, den du gibst, unterstützen?
Sie sollen Kindern einfach so total lieb haben und sich so richtig freuen, wenn Kind irgendwas macht und ein Kind dieses Gefühl geben, ach, meine Eltern freuen sich so sehr. Und das, ach, das ist ganz, ganz wichtig.
Ich merke deine, ja, deine Emotionen auch bei diesem Projekt. Es ist deine Herzensangelegenheit und ich finde vor allen Dingen auch einfach deine Glaubwürdigkeit, wenn ich mir deinen Lebensweg anhöre, was dich motiviert hat, die Erfahrung, die du gemacht hast bei dem Geigenunterricht bis hin eben mit deiner gehörlosen Schwester Ludmilla und jetzt dieses Projekt, das wir hier gemeinsam begleiten dürfen. Ich drücke dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen, dass das alles wunderbar wird. Wir werden ja viel Kontakt haben in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, ich muss auch gleich eine Träne wegwischen. Es ist wirklich begeisternd und von Herzen wünsche ich dir alles, alles Gute. Und meine abschließende Frage, was ist für dich das Ziel dieses Projekts aus der Stille in den Klang?
Ich möchte, dass Kindern, hörgeschädigte Kindern, dass sie sich total vollständig fühlen, dass sie als vollständige Mitglieder von Gesellschaft akzeptiert werden und dass so, ich möchte, dass so in ein paar Jahren Kindern, welche gut hören können und hörgeschädigte Kindern zusammen in ein Ensemble bei einem Konzert spielen und ich im Saal sitze und klatsche.
Das ist das perfekte Schlusswort. Ich drücke dir ganz herzlich die Daumen, wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg und ich kann mich nur bedanken für dieses Gespräch, bei dem ich sehr viel gelernt habe. Vielen Dank, Elena.
Danke, danke. Danke für die Einladung und sehr, sehr gerne.
Aus der Stille in den Klang. Ein Podcast von Aktion Kindertraum.